Neulich hab ich einen Traum geträumt, der hat ein paar Bedenken weggeräumt. Ich war im Himmel, ich war im Himmel, im evangelisch-katholisch-methodistisch-orthodoxen Gewimmel. Da hab ich mich gefragt, wie das Gott bloß macht, dass die dort oben friedlich sind und dass es dort nicht kracht, dort im Himmel. Dort im Himmel. Im evangelisch-katholisch-methodistisch-orthodoxen Gewimmel. Da hab ich Gott gesagt, hör her, so geht das nicht. Er hat mich freundlich angelacht, mitten ins Gesicht, denn dort im Himmel fragt kein Engel nach dem evangelisch-katholisch-methodistisch-orthodoxen Gewimmel. Ich hab ihm dann gesagt, die glauben doch nicht recht, von Bekehrung und Erweckung denken die doch schlecht unterm Himmel. Dort unterm Himmel. Im evangelisch-katholisch-methodistisch-orthodoxen Gewimmel. Da fasste Gott ganz vertraut meine Hände und sagte, hier oben kommt der Streit an ein Ende, dort im Himmel. Dort im Himmel gibt's kein evangelisch-katholisch-methodistisch-orthodoxes Gewimmel.
Und was passiert, wenn jemand fremdes Eigentum veruntreut oder Kollektengelder veruntreut? Darüber möchte ich heute predigen. Und ich erzähle euch dazu zwei Geschichten. Es geht los mit der Geschichte Nummer 1, die stammt aus dem Alten Testament, aus dem ersten Buch der Könige, Kapitel 21. Das ist die Geschichte von Nabots Weinberg. Dieser Weinberg, der lag direkt neben dem Palast des Königs Ahab. Und der König hatte sich in den Kopf gesetzt, diesen Weinberg wollte er unbedingt haben. Nicht etwa, weil der selber keinen Weinberg gehabt hätte, der hat wahrscheinlich mehr als einen gehabt. Nein, aber weil das Grundstück des Naboth so bequem und praktisch neben seinem Grundstück lag, da lag dem König sehr viel daran, sich das Grundstück einzuverleiben. Obwohl er es ganz zweckentfremdet benutzen wollte, nicht als Weinberg, sondern als Gemüsegarten. Nun dachte aber der Besitzer, der Naboth, nicht im Traum daran, dieses Grundstück, das Erbe seiner Väter herzugeben. Weder für Geld noch für gute Worte. Und das hat seine Majestät den König so geärgert, dass er schmollte wie ein Schuljunge, der den Roller seines Brüderchens nicht kriegen kann. Der legte sich gekränkt ins Bett, drehte sein Gesicht zur Wand, sagte keinen Ton mehr und aß kein Bissen mehr. Und das wiederum kränkte seine Frau, die Isabel. Welche Ehefrau hat schon gern im Ehebett einen Mann liegen, der die Nahrungsaufnahme verweigert? Und selbst wenn die dem König sein Lieblingsessen brachte und sagte, hier, Männe, Pellkartoffeln mit mariniertem Hering, da drehte der sich bloß wortlos auf die andere Seite. Und da zieht die Isabel andere Seiten auf. Sie bearbeitet ihren Mann so lange, bis der endlich mal gesteht, warum er so schmollt. Er sagt nämlich, der Naboth, der will mir seinen Weinberg nicht geben. Und er sagt, also Mann, wer ist denn hier eigentlich der König? Bist du der König oder dieser Traubenfritze? Na also, du bist hier der King im Land, also iss und trink, sei vergnügt und überlass die Geschichte Isabelchen, Ich werde das Ding schon schaukeln. Das wäre ja gelacht. Und dann setzt sie sich gleich an den Schreibtisch, nimmt sich das Briefpapier vom Ahab, wo sein Briefkopf oben drauf ist, schreibt einen Brief an die Herren vom Rat der Stadt, fälscht die Unterschrift des Königs, klebt sein Siegel drunter und ab geht die Post. Inhalt des Briefes, die Leute vom Rat der Stadt, die sollen zwei Männer beschaffen, die den Naboth beschuldigen, er hätte Gott und den König gelästert. Und daraufhin sollen sie ihn auf der Stelle steinigen. Befehl ist Befehl. Was vom König kommt, muss gemacht werden. Da haben die Herren von der Stadtverwaltung überhaupt keine Skrupel. Die beiden Strolche, die gegen den ahnungslosen Naboth einen falschen Meineid schwören, die sind schnell gefunden. Anklage genügt, Verhör entfällt, Verteidigung entfällt auch. Der Naboth wird auf der Stelle verurteilt und anschließend gesteinigt. Kaum ist er tot, kann die Frau Isebel ihrem Mann mit Befriedigung vom Ableben des Nachbarn berichten. Während sie ihm so das Bett macht und das Kopfkissen aufschüttelt, sagt sie so ganz nebenbei, stell dir vor, Männer, der alte Naboth, weißt du, der komische Kauz von nebenan mit dem verwilderten Garten, der alte Naboth ist gestorben, ganz plötzlich, denk mal. Also mit anderen Worten, bitteschön, mein lieber Ahab, die Sache ist geritzt, du kannst die Datsche in Besitz nehmen. Aha, sagt der Ahab, zieht sich seinen Jogginganzug an und dreht eine Runde durch Nachbars Grundstück. Seht ihr, so wird das gemacht. So schnell wird einer um die Ecke gebracht. So schnell wechselt etwas seinen Besitzer. So einfach ist das, wenn man die Macht hat. Nun hat aber die ganze Sache noch einen Haken. Der Mensch, selbst wenn er König ist, kann ja nicht einfach machen, was er will. Denn über jedem Menschen, selbst wenn er König ist, ist noch einer, dem er Rechenschaft schuldig ist. Und das ist Gott. Und Gott achtet auf Recht und Gerechtigkeit unter den Menschen und fordert Verantwortung von jedem Menschen, selbst wenn er ein König ist. Was die Isebel betrifft, seine Frau, so muss ich euch noch sagen, das war eine Heidin. Die stammte aus einem Land, wo man Gott nicht verehrte. Das war eine Gottlose, die glaubte nicht an Gott. Die hatte sich von zu Hause ihre selbstgemachten Götzen mitgebracht. Die standen auf dem Regal zwischen dem Eingemachten und der Chibo-Dose. Die waren dumm und stumm. Die konnten ihr nicht ins Gewissen reden. Aber der lebendige Gott ist erstens mal nicht so dumm, dass er sich von den Menschen an der Nase rumführen lässt. Und er ist zweitens auch nicht so stumm, dass er zu allem Unrecht schweigt. Gott hat in dieser Welt seine Stimme. Und zwar die Stimme seiner Prediger. In diesem Fall die Stimme des Propheten Elia. In dem Augenblick, als der König seine erste Runde in dem Grundstück des Naboth dreht, da hakt Gott ein. Er schickt den Elia hin, der den König im Weinberg an Ort und Stelle stellt und ihm das Gericht über ihn und sein Haus ankündigt und seine Nachkommen. Elia sagt, du hast gemordet, du hast fremdes Eigentum beschlagnahmt und für dieses Unrecht wird Gott dich strafen. Die Hunde und die Vögel werden eure Leichen fressen. Als der Ahab diese Gerichtsandrohung hört, da bereut er. Er erschrickt nicht nur, sondern er bereut. Er bekennt seine Schuld. Er kehrt um. Er bekehrt sich. Er tut Buße und daraufhin beschließt Gott, die Strafe nicht an ihm zu vollstrecken, sondern erst an seiner Nachkommenschaft. Soweit mal die Geschichte aus dem Alten Testament. Und jetzt erzähle ich euch noch eine zweite Geschichte aus dem alten Dresden. Also nicht mehr vom König Ahab, sondern vom König August, genannt August der Starke. Also, nach der Reformation, da hatte der römische Katholizismus große Gebiete, die erstmal evangelisch gewesen waren, wieder zurückerobert. Zum Beispiel Österreich, Salzburg. Und nun war das damals offiziell so, wie es heute praktisch auch ist, nämlich je nachdem, was der Landesherr glaubt, das müssen die Bürger des Landes glauben. Also ist der König katholisch, da werden die Bürger katholisch. Ist der König Protestant, da werden die Bürger Protestanten. Ist der Führer Nationalsozialist, werden die Bürger Nationalsozialisten. Ist der Vorsitzende und so weiter. Nun, und nun lebten damals in Salzburg evangelische Christen, die nicht im Traum daran dachten, mit der Regierung auch ihren Glauben zu wechseln, sondern die wollten unbedingt evangelisch-lutherische Christen bleiben. Auch wenn der Landesvater sich noch so sehr wünschte, dass alle seine Bürger katholisch sind. Nun konnte man ja nicht ein paar tausend evangelische Salzburger, die nicht spurten, spurlos verschwinden lassen. Das geht mal mit einem Mann, der widerspenstig ist, wie eben zum Beispiel dem Nabot, aber das geht nicht mit ganzen Gemeinden. Aber man konnte diese Menschen dazu bringen, dass sie den Ausreiseantrag stellen. Man konnte sie so unter Druck setzen, dass sie das Land verlassen. Also wurden im Jahre 1731 durch den katholischen Erzbischof die lutherischen und die reformierten Untertanen aus Salzburg vertrieben. Aus dem Land ihrer Väter, aus dem Erbe ihrer Väter einfach rausgeschmissen, Hunderte sogar mitten im eiskalten Winter. Im Ganzen verließen 22.000 Salzburger ihre Heimat. Und im ganzen protestantischen Deutschland wurde damals für diese Salzburger eine Kollekte gesammelt. Besonders hier in Sachsen, da bestand eine ganz große Opferwilligkeit für diese verfolgten Glaubensgenossen. Noch das letzte erzgebirgische Dorf schickte seine Spende. Und das großartige Gesamtergebnis der sächsischen Sammlung, das war die gewaltige Summe von 28.366 Talern, 21 Groschen und 6,85 Pfennig. Die Sachsen hatten also nicht nur viel, sondern die hatten auch schnell gesammelt. Leider hatte die Kirchenleitung bei der Weiterleitung der Kollekte eine etwas lange Leitung. Die arbeitete so langsam wie ein Schweizer. Ihr wisst ja, man sagt den Schweizern nach, dass die in ihren Reaktionen etwas verzögert sind. Da war zum Beispiel mal ein Hotelbesitzer in Österreich, der schickte seine Angestellten aus, die sollten Schnecken einsammeln. Und unter den Angestellten war auch ein Schweizer und der war der Einzige, der am Abend nicht eine einzige Schnecke mitbrachte. Der Hotelbesitzer knüpft den sich vor und sagt, also so geht das nicht, alle Kollegen haben sich Mühe gegeben und Sie kommen hier mit nichts an. Warum haben Sie nicht richtig mitgesammelt? Haben Sie keine Schnecken gesehen? Doch, sagt der Schweizer, es war alles überall voll von Schnecken. Na und, warum haben Sie keine mitgebracht? Nur sagt er immer, wenn ich mich nach so einer Schnecken gebückt habe und sie mir schnappen wollte, da war sie schon fortgeschlupft. So ging es. So ging es der sächsischen Kirchenleitung. Als die das Geld den langsam zu Fuß durch Sachsen marschierenden Salzburgern endlich geben wollte, waren die schon über die Landesgrenzen fortgeschlüpft. Und nunmehr beschloss das Konsistorium in seiner unendlichen Weisheit, das Geld alsbaldigst an die richtige Adresse nachzusenden. Das geschah aber auch nicht, sondern volle 8 Wochen nach diesem Beschluss lag das Geld immer noch bei der Kirchenleitung in Dresden. Nun war das so, dass damals gerade in Dresden eine riesenhafte Kirche gebaut wurde. Nicht, dass die dort keine Kirchen gehabt hätten, die hatten mehr als genug Kirchen. Nein, aber König August der Starke wollte noch eine haben. Und die sollte natürlich die schönste und die größte von ganz Dresden und Sachsen werden. Ungefähr so schön wie der Petersdom in Rom. Und deshalb nannte man diese Kirche schon den Dresdner Petersdom. Offiziell hieß dieser Pracht- und Prunk- und Pranzbau anders, nämlich Frauenkirche. Ich weiß nicht warum, vielleicht weil das Ding so groß und rund war wie so eine Matruschka, weiß nicht. Für viele von euch ist die Frauenkirche in Dresden ein Begriff. Ihr wisst das sicher, die wurde beim Angriff auf Dresden zerstört und sie steht jetzt als Ruine in der Innenstadt Dresdens als ein Mahnmal an den 13. Februar 1945. Und bis 1945 war sie ein Wahrzeichen der Stadt und gehörte zur Silhouette Dresdens. Ich bin in Dresden geboren, ich bin oft als Kind an dieser Kirche vorbeigegangen. Und jedes Mal, wenn wir vor diesem riesigen Bauwerk standen, da hat mein Vater zu uns Kindern gesagt, diese Kirche ist mit gestohlenem Geld gebaut worden. Das konnte ich mir als kleiner Junge überhaupt nicht vorstellen. Eine Kirche, ein Gotteshaus. Wieso sollte das mit gestohlenem Geld gebaut worden sein? Wie soll das vor sich gegangen sein? Nur nach der Methode Nabot-Zweienberg ist das vor sich gegangen. Der König hatte das unstillbare Verlangen nach einer großen Kirche, aber er hatte nicht genug Geld. Trotzdem musste natürlich gebaut werden, aber als das Ding halb fertig war, da starb der König und sein Nachfolger August III., der hatte erst recht kein Geld. Und so war der Bau der Dresdner Frauenkirche wegen Geldmangel ins Stocken geraten. Es fehlte das obere Stockwerk. Die Kuppel, die Krönung fehlte noch. Und in dieser Situation, da kam die Kollekte für die Salzburger genau im richtigen Moment. Das war genau das Sümmchen, was man noch brauchte, um den Bau dieser Kirche zu vollenden. Die Dresdner Frauenkirche stand da wie ein großes Fass ohne Deckel, und um dem Fass die Krone aufzusetzen, da wurde die Kuppel mit dem Geld gebaut, das für die Salzburger gesammelt worden war. Es weiß heute kein Mensch mehr, ob König August III. Auf diese Idee gekommen ist oder der Herr von Brühl oder irgendeine sächsische Isebel. Jedenfalls erhielt die Kirchenleitung von seiner Majestät, dem König, folgenden Brief. Den lese ich euch jetzt vor. Nachdem die salzburgischen Emigranten, von denen Puissancen, von welchen sie aufgenommen, bereits mit benötigtem Unterhalt versehen wurden, so sind wir von den gesamten Kollektengeldern nichts an andere Orte abfolgen, sondern die völlige Summe der auf 28.366 Taler, 21 Groschen, 6,85 Pfennige angegebenen Kollektengelder zur Fortsetzung des hiesigen Frauenkirchenbaues verwenden zu lassen, entschlossen. Begehren demnächst gnädigst, ihr wollet das Verfügung tun, dass sotane gesamte Gelder, nebst denen, so an noch einzusenden, rückständig sein möchten, nach Abzug des Vorschusses dem Rate allhier gegen dessen Quittung zu desto besserer Fortsetzung und Verführung des Frauenkirchenbaues abgefolget werde. Ihr habt das jetzt im Einzelnen vielleicht nicht ganz verstanden, war ja auch Französisch dabei. Das liegt daran, weil so ein König eben eine königliche, vornehme Sprache spricht. Auf gut Deutsch lautet der Inhalt dieses Briefes: Das Geld wird den Salzburgern geklaut und davon die Kirche fertig gebaut. Natürlich waren die Gemüter über diesen königlichen Befehl erst ein bisschen in Aufregung. Die haben sich aber bald beruhigt, weil man sich sagte, die Obrigkeit kann anordnen, was sie will. Wer ist hier der König? Und der Untertan, der hat der Obrigkeit zu gehorchen. Sintemalen die Obrigkeit von Gott verordnet ist. Dieser unbiblische und unkritische Untertanengeist, der hat in der Kirche lange geherrscht und vor den jeweiligen Herrschern gekatzbuckelt. Aber diese Zeiten sind vorbei, jedenfalls bei uns. Die evangelischen Kirchen in der DDR, die lehnen es ab, dass der Mensch zum Objekt von Direktiven gemacht wird. Im letzten September hat eine Synode getagt in Dessau, das war die, wo das Westfernsehen nicht zugelassen war, und die hat Folgendes festgestellt, und da lese ich euch mal ein bisschen was draus vor. Wenn Jugendliche sich immer wieder als Objekt von Anweisungen, Richtlinien und Direktiven erleben, können sie nur schwer in gesellschaftliche Verantwortung hineinwachsen und sich nicht als Partner angenommen fühlen. Schon im Kindes- und Jugendalter, wie in allen Bereichen der Ausbildung, ist der Dialog einzuüben. Reisemöglichkeiten sind eine wichtige Voraussetzung für den Dialog zwischen Menschen verschiedener Staaten. Die Synode hält es für an der Zeit, dass alle Bürger unseres Landes reisen können, unabhängig von bestehenden Verwandtschaftsverhältnissen, und auch die Kinder von Reisemöglichkeiten nicht ausgeschlossen bleiben. Ich lese weiter. Die Beteiligung Jugendlicher an ökumenischer Zusammenarbeit der Kirchen über Grenzen hinweg kann nicht länger als Ausnahmefall gelten. Sie ist unaufgebbarer Bestandteil der kirchlichen Arbeit und wird von unseren ökumenischen Partnern erwartet. Deshalb bringt die Synode ihr Unverständnis zum Ausdruck, dass der Einsatz junger Christen in Nicaragua durch den Einspruch der FDJ und die negative Entscheidung der Regierung der DDR bisher nicht zustande kam. Obwohl das Projekt einer Bitte des ökumenischen Partners entsprach und mit ihm und staatlichen Stellen in der DDR bis in die Einzelheiten hinein abgesprochen war. Ich lese euch noch ein bisschen mehr daraus vor, einfach deswegen, wie gesagt, weil ja sonst in Zeitungen und so nicht drüber zu lesen steht. Und da dachte ich, ist das wichtig, dass ihr das erfahrt. Nebenbei bemerkt, möchte ich mal sagen, was der Lutz vorhin gesungen hat, das passt ja nur wie die Faust aufs Auge zu dem, was ich hier vorlese. Wir haben uns vorher nicht abgesprochen. Ich weiß nicht, was der Lutz singt und der weiß nicht, was ich predige. Aber diese Gottesdienste stellen ja nicht wir zusammen, die stellt Jesus selber zusammen. Ich bin immer frappiert, wie das so gut zusammenpasst. Also, es geht weiter. Der leitende Bischof der EKD, der Landesbischof Dr. Laich, der hat auf der Synode Folgendes gesagt: Wir brauchen eine Gesellschaft, die im täglichen Erleben ein menschliches Angesicht hat. Und hat Folgendes dann noch ausgeführt: In der Sowjetunion spricht die russisch-orthodoxe Kirche von der Erneuerung der Gesellschaft in der Wahrheit. Erkenntnis muss umgesetzt werden, dass der Einzelne nicht als einer, der unter Administration steht und nur so handelt, sondern als einer, der eigene Verantwortung und eigene Initiativen so weit wie möglich entfalten können und das auch in seinem gesamten Lebensbereich erfahren muss. Dass dieser einzelne Mensch in unserer Gesellschaft als ein Glied der Gesellschaft dringend gebraucht wird. Soweit die Stimme der evangelischen Kirchen der DDR aus dem Jahre 1988. Damals, im Jahre 1733, da hat die evangelische Kirche in Deutschland nicht so offen gesprochen und keinen Mut gehabt, ein offenes Wort zu sagen, sondern damals hat die Kirchenleitung gehorcht. Nicht alle Untertanen des sächsischen Königs waren feige, gewissenlose Memmen, die das Geld, was für die Salzburger gesammelt war, für diesen Prunkbau genehmigen wollten. Es gab einige mutige Männer, die haben gegen diese Zweckentfremdung der Kollekte laut protestiert. Und zu diesen mutigen Männern, die es gewagt haben, dem König zu widersprechen, gehörte der damalige Subintendent von Dresden, Valentin Ernst Löscher. Der ist in die Geschichte eingegangen als der Prophet von Kursachsen. Der war damals in Dresden die Stimme Gottes und unter seiner Leitung hat die lutherische Behörde Einspruch erhoben. Es hat leider keinen Erfolg gehabt. Das gesamte Geld musste, wie es der König befohlen hat, an den Rat der Stadt abgeführt werden, zwecks Kuppelbau der Frauenkirche. Die Salzburger haben von der ganzen Kollekte nicht einen einzigen halben Pfennig bekommen. Und die Öffentlichkeit wurde mit keiner Silbe darüber informiert, wozu die Kollekte verwendet worden ist. Die guten Sachsen lebten in dem guten Glauben, sie hätten ihr gutes Geld für die Salzburger gespendet und ahnten nicht, dass es für den Bau dieser Kirche verwendet worden ist. Wenn der Subintendent Valentin Ernst Löscher durch die Stadt ging und die Kuppel sah, dann war es ihm immer, so schreibt sein Biograf, als wenn diese Steine nach Sühne schrien. Die Sühne ist dann an den Nachkommen vollstreckt worden. 200 Jahre lang hat Gott gewartet, aber am 13. Februar 1945, da war es soweit. Bei dem Angriff auf Dresden, da ist die Frauenkirche zusammengefallen. Wie ein Kartenhaus. Ich weiß von einem Augenzeugen, dass sie mit einem einzigen Schlag zusammengekracht ist. Die Kuppel dieser Kirche, die mit gestohlenem Geld gebaut wurde, durch Betrug, Lüge, Unrecht und Untreue, dieser fette Dom der Gottlosigkeit und Sünde, der ist von der Bildfläche verschwunden. Und bei dieser Gelegenheit kippte auch gleich das Standbild von Martin Luther mit um, das vor der Kirche aufgestellt war. Man muss sich das mal überlegen, die Kirche war gebaut worden für die Salzburger, die wegen ihres lutherischen Bekenntnisses Haus und Hof und Erbe verlassen haben. Und vor dieser Kirche eine Statue von Luther aufzustellen, das war ja schon mehr als Hohn. Aber ich denke, Gott lässt sich nicht spotten. Und in dem Sturz von Kuppel und Statue, da sehe ich mit vielen anderen Dresdnern ein Gericht Gottes. Und ich erzähle euch diese alten Geschichten deshalb, weil ihr ja auch alle dem Gericht Gottes entgegengeht. Auch euch wird Gott einmal fragen, was hast du mit deinem Geld gemacht, mit deinem Nächsten, mit deinem Besitz, wie bist du mit deinem Leben umgegangen? Gott wird dich fragen, wie hast du dein Leben gebaut? Und ich frage dich, bist du sicher, dass du da nichts Falsches mit eingebaut hast? Wirst du einmal vor Gott bestehen können mit der Leistung deines Lebens oder wird dein Lebensgebäude zusammenkrachen wie so ein Kartenhaus? Ich habe euch heute zwei alte Geschichten erzählt von zwei Königen. Aber denke nicht, das geht dich nichts an, weil du kein König bist. Sicher bist du kein König, aber manchmal benimmst du dich so, als ob du der King wärst in deinem Leben. Sicher, du interessierst dich nicht für Weinberge und Frauenkirchen. Aber für andere Frauen, andere Männer, Autoersatzteile, fremdes Eigentum, zum Beispiel Staatseigentum, das du brauchst für deine privaten Zwecke. Was hast du alles schon mitgenommen? Wie oft hast du feige den Mund gehalten? Wem hast du gegen deine Überzeugung gehorcht? Wo hast du überall mitgemacht? Mensch, in welchen Geschichten hängst du überall mit drin? Was steckt eigentlich in der Geschichte deines Lebens drin? Unser Leben, das ist wie so ein Gang durch die Kaufhalle. Du startest als ein unbeschriebenes Blatt. Du gehst in der Kaufhalle los mit einem leeren Körbchen. Und du gehst an den Regalen lang und es werden dir von allen Seiten viele wunderschöne, gute Angebote gemacht. Und du versuchst mitzunehmen, was du nur kannst. Leute, ich weiß schon, wir können es auch mit anderen vergleichen, bloß weil ihr jetzt gelächelt habt mit den Angeboten. Wenn ihr dort leben werdet, wo unsere zwei Brüder herkommen, mit ein paar Händen voll Reis, da würdet ihr nicht mehr lächeln, wenn ihr durch unsere Kaufhallen geht, die im Vergleich zu solchen Ländern übervoll sind. Übervoll sind. Und du versuchst natürlich mitzunehmen, so viel möglich ist. Egal wie viel du mitnimmst und wie lange du dich in der Kaufhalle rumtreibst, am Ende, am Ausgang steht die Kasse. Und da stehst du dann davor. Und da heißt es, komm, jetzt machen wir die Rechnung. Zeig, was in deinem Körbchen drin ist. Pack aus. Es ist egal, wie lange du durch das Leben gehst und egal, wie viel du im Leben mitgenommen hast. Am Schluss deines Lebens stehst du vor der Kasse, das heißt vor dem Gericht Gottes, wo die Rechnung deines Lebens aufgemacht wird. Wo Gott zu dir sagt, so komm, jetzt klapp mal dein Leben auf. Jetzt gucken wir mal nach, was du zusammengelebt hast. Was war in deinem Leben drin? Und da kommt das alles raus. Das, was du verstecken wolltest, vor dir und den anderen. Was du vergessen wolltest oder was du vergessen hast, was du verdrängen wolltest, was du verschweigen wolltest, was in das Körbchen deines Lebens nicht reingehört. Fremdes Eigentum, fremder Geschlechtspartner, alles, was du unrechtmäßig mitgenommen hast, das kommt nochmal raus. Und das kannst du vor dem unbestechlichen Angesicht Gottes nicht verbergen, wenn das Licht Gottes wie ein Scheinwerfer in dein Leben hineinscheint im jüngsten Gericht. Da wird das alles nochmal klar und deutlich. Und dann wird Gott zu dir sagen, nur mit dem ganzen Gelumpe, was du hier anbringst, da kannst du nicht in Gottes Reich. Du, wenn das Gott einmal zu dir sagen müsste, da hättest du ja dein ganzes Leben falsch gelebt. Da wäre alles umsonst gewesen. Gott möchte das nicht zu dir sagen müssen. Und der möchte nicht, dass du am Schluss zum Teufel gehst. Sondern Gott möchte, dass du in Gottes Reich gehst, dass du zu ihm kommst. Und deshalb bietet Gott dir jetzt, heute Abend, die Vergebung deiner Schuld an. Damit du nämlich dann nicht zusammenklappst, wenn du mal vor Gott stehst. Gib das, was in deinem Leben falsch war, an Jesus ab. Schleppe deine alten Sünden nicht länger, vor allem nicht bis zum bitteren Ende mit dir rum. Du brauchst sie keine halbe Stunde länger mehr zu tragen. Gib sie ab an Jesus, rück sie raus, pack sie aus, spuck sie aus. Nutze den heutigen Abend, dass du dich davon befreien lässt, damit du mal in Gottes Reich reinkommst.
Gekostet und getrunken, süchtig für alle Zeit. Er säuft jetzt ohne Halten, seine Dummheit tut ihm leid. Vorher konnte er's nicht wissen, hat nur goldene Zeiten gesehen. Doch jetzt muss er als Süchtiger vor Einsamkeit vergehen. Gefangen wie ein Vogel, den man im Käfig hält. Er möchte gerne singend fliegen in die Welt. Wer hat nur den Schlüssel, der die Türe öffnen kann? Gibt es einen, der ihm hilft und fängt mit ihm neu an? Gelockt und unterschrieben, gefangen für lange Zeit. Er ließ sich überreden, seine Dummheit tut ihm leid. Vorher konnte er's nicht wissen, hat nur goldene Zeiten gesehen. Doch jetzt muss der Berufssoldat vor Bitterkeit vergehen. Gefangen wie ein Vogel, den man im Käfig hält. Er möchte gerne singen, fliegen in die Welt. Wer hat nur den Schlüssel, der die Türe öffnen kann? Gibt es einen, der ihm hilft und fängt mit ihm neu an? Geküsst und dann geschlafen, Liebe auf kurze Zeit, hat jeden nur genommen, jetzt tut er sich selber leid. Vorher konnte er's nicht wissen, hat nur goldene Zeiten gesehen. Doch jetzt muss der verlassene Mann vor Traurigkeit vergehen. Gefangen wie ein Vogel, den man im Käfig hält. Er möchte gerne singend fliegen in die Welt. Wer hat nur den Schlüssel, der die Türe öffnen kann? Gibt es einen, der ihm hilft und fängt mit ihm neu an? Gelebt und auch gesündigt, blind für die Ewigkeit. Gib dein Leben Jesus, jetzt hast du dafür Zeit. Vorher konntest du's nicht wissen, hast nur finstere Zeiten gesehen. Doch Jesus wird in Not und Leid jetzt immer mit dir gehen. Frei sein wie ein Vogel, den nichts im Käfig hält. Du kannst nun wieder singen, fliegen in die Welt. Jesus hat den Schlüssel, der die Türe öffnen kann. Jesus hilft in jedem Fall und fängt mit dir neu an.